Gut, das Thema für diese Predigt habe ich mit Miteinander, weltweit arbeiten an der Ernte überschrieben. Ich kenne euch als Gemeinde jetzt nicht so gut, vielleicht fragen sich manche jetzt, was für eine Ernte soll das sein? Vielleicht sitzen auch viele hier, die genau schon wissen, worum es geht. Auf jeden Fall sind ein paar Bibelkenntnisse, das gebe ich zu, ein paar Bibelkenntnisse notwendig, um zu verstehen, was jetzt im jetzigen Zusammenhang mit Ernte gemeint ist. Es gibt ja in der Bibel viele Vergleiche aus dem Bereich der Landwirtschaft. Wir sehen, was wir ernten. Jesus vergleicht sein Reich mit einem Acker. Er sieht die Menschen, die in Gottes Reich dazukommen, als seine Ernte an. Und unser geistlicher Arbeitsertrag wird mit Früchten verglichen. Also da gibt es einfach zuhauf Sachen. Heute geht es daher nicht um Äpfel oder Birnen. Es geht um Gottes Ernte. Es geht um Menschen, die er für sich gewinnen will. Und wie das gehen kann, ob hier in Deutschland oder auch in Niger. Und was das Ganze dann mit eurer Themenreihe miteinander zu tun hat, darum soll es heute gehen. Als ich im Jahr 2012 das erste Mal in Niger war, traf ich mich mit einem Pastor und nach einem Gespräch fragte er mich dann auch relativ direkt, ob ich nicht nach Niger kommen wollte. Er merkte mein Interesse. Und auf meine Nachfrage, warum, zitierte er zwei Verse aus der Bibel. Zum einen ist das Lukas 10,2, dort steht, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Und zum anderen sagt er etwas, das steht in Johannes 4,35, dort spricht Jesus zu seinen Jüngern und da steht, sagt ihr nicht selber, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, sie sind schon reif zur Ernte. Also, dass die Ernte groß ist, um mal in diesem geistlichen Bild zu bleiben, das hatte ich nie in Frage gestellt, noch mir persönlich viele Gedanken darüber gemacht. Ehrlich gesagt, es gibt ja so viele Menschen auf der Welt, die Jesus noch nicht kennen. Überall. In Niger, in Deutschland, überall. Das war mir klar. Aber was genau bedeutet dieser Satz, die Ernte ist reif? Dieser Satz ist mir irgendwie hängen geblieben. Die Felder sind reif zur Ernte. Und Aussagen wie diese hatte ich schon vorher immer mal wieder gehört. Aber ich muss sagen, weniger im Kontext, wenn es irgendwie um evangelistische Gemeindearbeit in Deutschland ging, sondern mehr dann, wenn es um Weltmission geht. Irgendwo fern in der Welt, da wird die Ernte eingefahren. Und ich erinnere mich auch noch gut an ein Plakat, das hatte ich damals in Südafrika gesehen. Und das war ein Plakat von so einem Mega-Event, eine Mega-Evangelisation. Und da war das Gesicht eines Predigers drauf und neben ihm so riesen Millionen Menschenmassen. Und da stand da so ein Mähdrescher, der bereit war, durch die Massen zu fahren. Und neben dem Gesicht des Predigers stand der Mähdrescher Gottes. Also dieses ganze Bild von Feldern und Ernte war irgendwie ehrlich gesagt nie so mein Ding. Vielleicht lag es auch einfach an diesem Plakat. Aber in Niger, auf meinem ersten Besuch dort, hat es mich das erste Mal so richtig angesprochen. Ja, die Ernte ist groß. Und wo sind die Arbeiter? Arbeiter werden gebraucht, gerade wenn die Ernte reif ist. Gerade wenn Leute reif sind, zu Jesus zu kommen, bin ich bereit, will ich hingehen, wo Gott mich hinsendet. Und unsere Antwort dann als Familie war ja vor fast 4 Jahren, wir wollen ein Teil davon sein, in Niger diese Ernte mit einzufahren. Aber Gedanken habe ich mir seitdem trotzdem gemacht. Ich wollte meinen Weg in die Mission auch nie so verstehen, dass es woanders irgendwie mehr zu tun gäbe als hier in meinem Land, in Deutschland. Denn so oft, wenn ja von Ernte, von großen Erweckungen die Rede ist, dann sprechen wir von Afrika, von Amerika, von China. Aber was ist mit uns? Was ist hier mit uns? Was ist mit Europa? Was ist mit Deutschland? Ist hier die Ernte etwa nicht reif? Natürlich ist sie das. Jesus sagt ja, hebt eure Augen auf die Felder. Sie sind reif. Sie sind reif. Hatte das nur in seinem Kontext gemeint, so 30 nach Christus für Israel, oder spricht er vielmehr hier nicht von einem neuen Zeitalter, was mit ihm anbricht, weil durch ihn die Tür zu Gott nun offen ist, generell und für alle. Und wenn ja, dann müssen wir das ja auch irgendwie erkennen. Denn Jesus sagt zu seinen Jüngern, seht, macht die Augen auf und seht. Also wenn der Apfel reif wird, dann wird er meistens leicht rot, je nach Sorte und groß auf jeden Fall, das kann man sehen. Doch wie lässt sich dieses Bild in diesem biblischen Vergleich übertragen für uns? Gibt es Menschen, die einfach reif sind, zu Jesus zu kommen? Reif in dem Sinne, wie ich manchmal oder viele von euch einfach reif sind für den Urlaub oder im schlimmsten Fall reif für die Anstalt. Wie können wir eine geistliche, reife Ernte erkennen? Wir wollen ja auch nur gemeinsam da arbeiten, wo es sich auch lohnt. Gut 3,5 Jahre nach unserer Ankunft in Niger kann ich auf jeden Fall bestätigen, was mir damals gesagt wurde, dass die Ernte in Niger nicht nur groß ist, sondern auch reif. Woran mache ich das fest? Das sehe ich vor allem daran, dass die Arbeiter, die dort sind, also die Christen, alle Hände voll zu tun haben, jeden Tag. Und wir es dadurch regelmäßig erleben, dass Menschen zum Glauben kommen, sei es im Gottesdienst oder bei der Arbeit. Und es sind absolut nicht die Massen, davon rede ich nicht, aber ich würde sagen, dass wir jeden Monat oder auf jeden Fall jeden Monat, vielleicht sogar jede Woche direkt erleben, dass Leute in unserem Umfeld durch Freunde, Gemeindemitglieder und so weiter zum Glauben an Jesus kommen. Wie geschieht das? Da will ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Wir beobachten, dass Menschen in Niger auf hauptsächlich drei Arten und Weisen zum Glauben finden. Ich weiß, dass auch, wenn sich die Berichte, die ich euch erzählen werde, aufgrund der unterschiedlichen Kultur ein bisschen fremd anhören können, dass diese Beobachtungen auch für euch hier in Hamburg wichtig sind. Und die erste Beobachtung ist, dass Gott scheinbar ohne unser Zutun wirkt. Das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen. In Niger ist es hauptsächlich das Phänomen, dass man gerade auch in vielen Teilen der islamischen Welt findet, und zwar, dass Jesus vielen Menschen persönlich einfach in Visionen und Träumen begegnet. Träume heißt, das passiert im Schlaf, erscheint im Schlaf. Vision heißt sichtbar vor Augen am Tag. Mit offenen Augen begegnet Jesus Menschen. Ich will nicht sagen, dass das in unserer Gemeinde sehr regelmäßig geschieht, aber doch immer mal wieder hört man diese Geschichten. Neulich kam ein junger Mann, das ist nicht lange her, in das Büro von Hosanna, wo ich auch arbeite manchmal. Es war schon abends, also dunkel, dazu gab es Stromausfall. Das ist nicht die Ausnahme, sondern mehr die Regel. Das Blöde war, es gibt noch so einen Backup-Generator, der war auch ausgefallen. Das heißt, es war wirklich stockdunkel. Und das Radio von unserer Radiostation, das gehört auch zur Organisation, das fiel kurz aus. Es war ein hektisches Hin und Her. Und mitten in diesem Trubel stand plötzlich ein junger Mann unten vor dem Tor und er sagte, er will den Chef hier sprechen. Und der war zwar eigentlich nicht da, kam aber just in dem Moment mit dem Auto angefahren, hatte ein anderes Meeting unterbrochen, weil er über den Strom- und Generatorausfall informiert worden war. Und der junge Mann ging zu dem Pastor hin und erzählte ihm, dass er letzte Woche Jesus gesehen hat, ganz real mit seinen Augen in seinem Haus. Und Jesus ihm sagte, er solle zu Hosanna gehen, dort, wo das Radio ist, was er immer hört zu Hause. Und der Pastor nahm sich Zeit, ihm zuzuhören, erklärte ihm, dass Jesus will, dass er ihm nachfolgt. Sie beteten zusammen und genau in diesem Moment, wo der junge Mann sagte, dass er jetzt zu Jesus gehört, ging überall zack das Licht an. Der Strom kam zurück und im Radio liefen die Geräte wieder. Okay, ich habe die Geschichte jetzt ausgewählt, weil ich das so eindrücklich finde. Das sind natürlich irgendwie Geschichten, die wir im Alltag in Deutschland kaum wahrnehmen. Doch, dass Jesus sich entscheidet, Menschen sichtbar zu begegnen, ist überhaupt nichts Neues. Das lesen wir direkt zu Beginn der Kirchengeschichte, in der Apostelgeschichte, Paulus und auch andere. Aber gerade scheint das besonders ein Ding zu sein, das sich in der islamischen Welt abspielt. Für mich als Arbeiter in der Ernte bleibt da nicht viel Arbeit übrig. Das macht Gott, das macht Jesus. Er kann Menschen berühren, begegnen ohne unser Zutun. Er begegnet Menschen nicht durch unsere Arbeit, nicht durch unsere Ausdauer, vielleicht durch unser Gebet. Aber manchmal muss man halt nicht gehen und predigen und arbeiten. Manchmal kommt die Ernte zu einem hin. Und das erleben wir zum Teil in Niger. Und diese Jesus-Erscheinung ganz im Speziellen haben etwas damit zu tun, dass Gott gerade etwas Besonderes in der islamischen Welt tut, wo Niger ja ein Teil von ist. Was hat das mit mir, was hat das mit uns, mit euch zu tun? Ein frommer Moslem betet jeden Tag seine vorgeschriebenen Gebete und Gott zeigt uns den rechten Weg, ist dabei eines der Zeilen seines täglichen Gebets. Und vielleicht ist das ja auch dann ein Grund, warum sich Jesus der Weg persönlich so vielen Muslimen dann auch zeigt. Und vielleicht ist es für viele hier oder für euch an der Zeit auch in Deutschland, in Hamburg, die Muslime in dieser Umgebung mehr in euer Gebet mit einzuschließen und auf sie zuzugehen. Muslime reden gerne über Glauben, reden gerne über Gott. Das ist nichts Ungewöhnliches für sie. Also vielleicht sind viele von ihnen reif, zu Jesus zu kommen. Die zweite Beobachtung, wie Menschen in Niger zum Glauben kommen, ist, dass sie durch spontane Alltagszeugnisse Christen werden, so sage ich das mal. Das heißt, dass irgendein Christ im Alltag irgendetwas tut, was einfach anders ist Und diese Aktion reicht in dem Moment aus, dass sich Menschen für Jesus entscheiden. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Ende des letzten Jahres war ein Reporter von unserem Fernsehteam in einem Dorf nicht weit weg von Niamey. Also Hosanna hat ja auch, habe ich gerade gesagt, eine Radio- und Fernsehstation. Und beim Fernsehen fangen sie so langsam an, so eigene Reportagen zu machen, Dokus oder auch Nachrichten. Und der Reporter, ein ganz gewöhnlicher Typ, auch ein Freund von uns, ging also in dieses Dorf, um über irgendein landwirtschaftliches Problem, glaube ich, war es, zu recherchieren und eine kleine Reportage zu machen. Und als er dort ankam, bekam er irgendwie unerwarteten Widerstand, harten Widerstand, gerade von den Vorstehern des Dorfes. Nein, er dürfe hier nicht drehen, er dürfe sich hier nicht informieren. Überhaupt, was willst du hier? Willst du uns jetzt zu Christen machen oder was? Oder was will Radio Fidelité hier, so heißt der Sender? Er wurde also hart angegangen. Einer der Männer kam zu ihm, provozierte ihn so körperlich, stieß ihn und sagte zu dem Journalisten, was ist, kannst du dich jetzt nicht verteidigen oder was? Und der Journalist erwiderte einfach, ich gehöre zu Jesus und genauso meine Beine und meine Hände. Ich würde nie zu jemandem gehen und ihn schlagen, selbst wenn er mich schlägt. Das war es, ein simples Zeugnis eigentlich in einer Situation, wo andere vielleicht anders gehandelt hätten. Und die Konsequenz war, der Mann ließ von dem Journalisten ab. Und 15 Leute aus dem Dorf kamen danach zu ihm und sagten, sowas haben wir noch nie gesehen, aber sowas brauchen wir. Und sie fragten ihn dann, wie man ein Anhänger von Radio Fidelité wird. Er erklärte es ihnen dann, worum es bei der ganzen Sache geht, um Jesus und so weiter. Und alle entschieden sich, von jetzt an Jesus zu folgen. 15 Leute auf einen Schlag. Das ist ein kleines Beispiel von so einer Gelegenheit, wo Menschen anscheinend einfach reif sind für die Ernte. Die haben keine Lust mehr, so zu leben, wie es ist, haben das vielleicht noch nie so ausgedrückt für sich. Die wollen keine Gewalt mehr sehen, keine Vergeltung. Die sind einfach reif für was anderes. Und sie warten förmlich darauf oder warten auf Gott, sage ich mal, oder auf irgendjemanden, der ihnen eine Alternative zeigt. Und alles, was es dann manchmal braucht, ist jemand, der ihnen in oft nur einer Situation zeigt, wie es auch gehen kann, wie Jesus es machen würde. Meine Frage an dieser Stelle ist, sind wir solche Personen für unser Umfeld? In der Bibel steht, dass wir Zeugen für Jesus sind oder Botschafter. 1. Korinther 5, Vers 20, kennen vielleicht einige. Da steht, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Jesu Botschafter, denn Gott ermahnt durch uns. Und so bitten wir, nun lasst euch versöhnen mit Gott. Als Leute, die im Ausland leben, haben wir natürlich immer mal wieder was zu tun mit Botschaftern. Ich kenne den deutschen Botschafter in Niamey, ist ein netter Typ. Und ich denke auch, der Mann, der weiß, dass er deutsch ist wie kein zweiter. Denn immer, wenn er sich von A nach B bewegt, dann weht ja vorne auf seinem Auto diese deutsche Flagge. Also ständig davon umgeben, das ist wie ja, immer von Deutschland fahren, wie 12 Monate WM mit deutscher Beteiligung vorausgesetzt. Immer von Deutschland fahren. Umgeben und das macht natürlich was mit einem. Man versucht als Botschafter die deutschen Werte so gut wie möglich zu repräsentieren, wenn man weiß, dass alle auf einen schauen und sehen wollen, wie der Deutsche es denn jetzt macht. Und ich habe das vorhin schon gesagt, in Niger sind wir als Christen eine kleine Minderheit, ca. 0,2%, denkt man, der Bevölkerung sind Christen. Und wenn jemand Christ ist, dann ist das offensichtlich. Plötzlich geht man nicht mehr zum Gebet in die Moschee, plötzlich geht man in die Kirche, in die Gemeinde. Plötzlich macht man beim Ramadan nicht mehr mit. Plötzlich gibt es kein jährliches Opferfest mehr. Wenn jemand Christ wird, ist das eine öffentliche Sache. Man ist so ein bisschen auf dem Präsentierteller wie der Botschafter, der die Fahne vorne am Auto wehen hat. Und bei vielen Nachteilen, die man als christliche Minderheit in einem anderen Land haben kann, ist das, glaube ich, ein Vorteil. Für mich persönlich erlebe ich das so. Denn ich muss mir dort als Christ nicht jeden Tag bewusst machen, dass ich heute ein Zeugnis für Jesus sein will. Ich bin eins. Ich bin einfach eins. Ob ich will oder nicht, alle wissen sowieso, ich bin Christ. Ich bin beobachtet und ja, ich bin einfach ein Zeugnis. Es gibt keine Chance für mich, ich sag mal, undercover Christ zu sein. Und das hilft mir in meinem Bewusstsein. Ich bin Botschafter für Jesus. Jeden Tag, immer und überall, wo ich bin. Das bedeutet nicht, dass ich Leuten irgendwas vorspielen muss. Ich darf ihnen zeigen, wer ich bin. Ein Kind Gottes, ein neuer Mensch, ein Geretteter. Also wir sehen, dass die Ernte reif ist, weil es viele Menschen in Niger gibt, die ihre Rolle als Botschafter, als Zeuge sehr ernst nehmen. Und das führt zu vielen Situationen, dass Jesus, so wie er hier auf der Erde gelebt hat, durch uns für andere Menschen sichtbar wird. Und das führt dann nicht allzu selten zur Umkehr oder zu Fragen bei anderen Menschen. Das konnte ich wirklich von den Nigern lernen. Ich bin permanent Botschafter, kein Undercover-Christ sein. Und auch wenn es in Deutschland hier ein bisschen einfacher ist, vielleicht auf Tauchstation zu gehen als Christ unter der Woche, aus der Verantwortung kann sich keiner stehlen. Die Welt braucht diese Botschafter, um eine Idee zu bekommen, wie Jesus ist. In Galater 6, 9 steht, den mag ich den Vers, deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Tut weiter, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Wir dürfen also nicht müde werden, jeden Tag Gutes zu tun. Es gibt so viele Leute, die müde sind, von Gier getrieben zu sein, Leute, die müde sind, keine Freude im Leben zu haben und die sich so sehr wünschen, mit Gott und den Menschen in ihrem engsten Umfeld in Frieden zu leben. Das sind alles Zeichen, dass sie reif zur Ernte sind. Und dann kann eine oder wenige guten Taten eines Botschafters Jesu den Unterschied ausmachen, in jeder Situation, jeden Tag. Die dritte Beobachtung, wie Menschen in Niger zum Glauben kommen, ist durch Freunde, durch Missionare, durch Familienmitglieder, durch Arbeitskollegen, die beten, die Geduld haben, Glauben haben, über einen langen Zeitraum einfach dranbleiben an Personen, die ihnen wichtig sind. Das kommt einem auf jeden Fall bekannt vor, denke ich. Vielleicht sind ja auch einige hier, die denken, na, der aus Niger, der hat gut reden, die Leute sind da, sind bettelarm. Die wissen, dass sie Hilfe brauchen. Meinem Nachbar geht's gut. Der macht sich gar keine Gedanken. Der will von Gott gar nichts wissen. Dort ist es bestimmt einfacher als hier. Dazu zwei Dinge. Ich weiß nicht, ob es irgendwo im Alltag wirklich einfach ist, eine stetig wachsende Gemeinde zu haben. Alltag bleibt Alltag überall, egal wo, da gilt der Prophet nichts im eigenen Lande, da braucht es meistens Geduld und Ausdauer, um an Menschen dran zu bleiben. In Niger ist die Schwierigkeit zum Beispiel, dass Menschen sehr traditionell sind, in ihrem Verhalten auch. Ein kleines Beispiel kann ich geben, in einem Dorf etwas weiter weg von Niamey hat ein befreundeter Missionar einen Brunnen gebohrt und hat das Dorf versammelt, hat ihnen eine Einführung gegeben. In dem Dorf haben viele Leute das Flusswasser nur getrunken vorher, da sind viele Kinder dran erkrankt, auch manchmal gestorben. Und als sie den Brunnen fertig gebohrt haben, gab es, wie gesagt, diese Einweisung. Danach ging der Missionar wieder zurück nach Niamey, nach einer Woche kam er wieder, um zu sehen, ja, wie es läuft und musste feststellen, dass das Trinkwasser vom Brunnen überhaupt nicht genutzt wird und genutzt worden war. Und die Leute tranken weiter Flusswasser. Und als er nachfragte, warum, hieß es nur, alle unsere Vorfahren haben Flusswasser getrunken. Wer sind wir, dass wir es anders machen? So sehr sind Leute behaftet in ihren alten Traditionen und ja, Gedankenkonstrukten. Eine andere Tradition in Niger ist das Trinken von so einer Art Zaubertrank am Morgen, der verleiht keine übernatürlichen Kräfte, aber er soll vor Flüchen schützen, vor bösen Geistern. Und ein Teilnehmer aus meinem ersten Jüngerschaftskurs hat erzählt, dass es für ihn Jahre, wirklich Jahre gedauert hat, sich von diesen alten Verbindungen loszusagen, von diesen alten Gewohnheiten und Jesus nachzufolgen. Über einen langen Zeitraum ist er immer wieder zu dem Pastor in seinem Ort gegangen, um für sich beten zu lassen. Er war lange Zeit reif, um zu Jesus zu kommen. Der Pastor hat einige Jahre für ihn gebetet. Aber es hat gedauert, bis er dann eines Tages wirklich den Mut fasste, sich nicht auf dieses Getränk zu verlassen. Er ließ den Becher an sich vorbeigehen, vor der ganzen Familie. Dann sagte er mir, wartet er wirklich einen Tag noch, um zu sehen, ob ihm wirklich nichts passiert. Es passierte nichts. Und er ging zum Pastor hin, betete mit ihm und gab Jesus sein Leben. In Deutschland sind es andere Dinge, die die Menschen daran hindern, sich auf Veränderungen oder ein neues Leben einzulassen. Vielleicht nicht Tradition, vielleicht mehr der eigene Ruf, Kontrollverlustängste oder Atheismus. Egal was es ist, die Arbeit im Reich Gottes, die Arbeit auf dem Acker, um in diesem Bild aus der Bibel zu bleiben, ist harte Arbeit, egal wo. Es ist einfach harte Arbeit. Es muss gepflanzt werden, gegossen, kultiviert, geerntet. Ackerbau ist beständige und tägliche Arbeit. Und vielleicht hat Jesus dieses Beispiel ja nicht ganz zufällig gewählt für Arbeit in seinem Reich. Es müssen aber nicht immer die gleichen Personen sein, die alles machen. Paulus sagt im Korintherbrief, der eine pflanzt, der andere gießt, der andere erntet. Erntearbeit in der Bibel ist Miteinanderarbeit, gemeinsame Arbeit. Aber insgesamt ist es Arbeit, die manchmal einfach lange Zeit braucht. Und das ist überall gleich. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann irgendwo, dass es einfach ist, eine einfach auf regelmäßige, lange Sicht Leute zu Jesus zu führen. Aber es hat andererseits auch gesagt, dass wir es uns auch einfach oder schwer machen können. Das glaube ich schon. Wenn ich mich nur mit Leuten umgeben würde, die ständig von sich behaupten, dass sie keine Hilfe brauchen, von Gott nichts wissen wollen, vielleicht käme nicht viel dabei heraus. Jesus hat sich, als er auf der Erde war, besonders mit denen rumgetrieben, die Hilfe brauchten, die offensichtlich Hilfe brauchten. Er war bei den Kranken, er war bei den Ausgestoßenen, den Außenseitern. Vielleicht nur aus Liebe, kann sein, aber vielleicht auch mit ein bisschen Strategie dahinter. Also Arbeit für das Reich Gottes kann für uns auch bedeuten, dass wir dorthin gehen, wo Menschen sind, die wirklich Hilfe brauchen. Und diese Menschen sind überall. Da stimmt ihr bestimmt mit mir überein. Die sind in dieser Stadt, auch in unserer Nachbarschaft. Armut bedeutet ja nicht unbedingt nur, dass man nicht genügend Geld im Leben hat. Armut kann materiell, körperlich, geistig, seelisch sein. Aber sie bewirkt immer, immer, dass man die Hoffnung verliert, sein Leben selber gestalten zu können. Und da kommt Jesus ins Spiel. Deswegen hat er sich gerne bei den Armen aufgehalten. Egal, ob arm im Geldbeutel, im Körper oder im Geist. Mit welchen Leuten umgeben wir uns? Wo erwarten wir eine reife Ernte? Klar, wir können nicht wie Jesus so in die Herzen schauen, nicht die Masken abnehmen. Wir können manchmal nicht sehen, wie Jesus, wer alles reif ist für die Ernte, ganz offensichtlich. Aber wir können mindestens uns bei den Menschen aufhalten, die offensichtlich Hilfe brauchen. Bei aller Arbeit, die wir haben, das will ich noch dazu fügen, darf man jedoch eins nicht aus den Augen verlieren. Es ist zwar unsere Arbeit, aber natürlich ist es nur sein Werk. Der eine gießt, der andere bewässert, aber Gott lässt wachsen, steht in der Bibel. Letztendlich bleibt jede Hinwendung eines Menschen zu Gott ein wirklich übernatürliches Erlebnis. Und diese Geschichten mit den Jesus-Visionen, die sind faszinierend. Aber der Mensch, der sein Herz für Jesus aufmacht, seine Schuld zum ersten Mal bekennt, Vergebung empfängt, hat ein genauso übernatürliches Erlebnis gehabt wie der, der im Traum oder in Wirklichkeit Jesus vor sich gesehen hat. Also es ist Gottes Aufgabe, Menschen zu sich zu ziehen. Und deswegen ist unsere erste, oberste Aufgabe vor, nach und während der Arbeit das Gebet, der Glaube, dass Gott wirkt. Ich habe nun ein bisschen was aus Niger berichtet. Ich hoffe, es hat euch irgendwie ermutigt zu hören, was Gott dort tut. Aber auch gleichzeitig zu sehen, dass es dann auch irgendwie ähnlich ist, wie Menschen zum Glauben finden. Dass es derselbe Gott ist, der hier und dort wirkt. Nicht durch irgendwelche Helden, sondern durch normale Menschen in lokalen Gemeinden. Normale Menschen in lokalen Gemeinden. Ich war damals mit großen Erwartungen nach Niger gereist. Letztendlich musste ich doch irgendwie feststellen, dass alles irgendwie erschreckend normal ist auch. Die Gemeinde wächst nicht exponentiell, sondern stetig. Klar, ich sehe auch, dass manchmal Gott außergewöhnliche Dinge tut. Das hat ganz am Anfang angefangen, Pfingsten, 33 nach Christus, 5000 Menschen an einem Tag. Die Kirche in China in den 80er, 90er Jahren, wie sie von fast 0 auf 100 Millionen explodiert ist. Das ist beeindruckend, das ist Wahnsinn und toll. Also es gibt diese außergewöhnlichen, ganz außergewöhnlichen Bewegungen in der Geschichte, die Gott immer mal wieder hier und da geschenkt hat. Auf solche Bewegungen dürfen wir hoffen und dafür können wir beten, auch hier in Hamburg, auch in Niamey beten wir, wo ich lebe. Aber ich glaube, dass das nicht unser Fokus sein sollte. Die Welt braucht in erster Linie keinen Mähdrescher Gottes, nicht den fetten Evangelisten. Sie braucht mich und dich. Oder besser gesagt uns, miteinander, gemeinsam. Sagen wir mal, auf der Welt ist jeder zehnte Mensch ein Anhänger Jesu. Vielleicht ist es ein bisschen viel, aber vom Bekenntnis her sind es ja sogar noch viel mehr. Wenn dieses Jahr jeder nur einen anderen Menschen finden würde, der reif ist, ebenfalls ein Nachfolger Jesu zu werden, dann hätten wir 2018 die bereits mit Abstand größte erweckliche Bewegung in der Kirchen- und Menschheitsgeschichte überhaupt. Man muss als Einzelner gar nicht so viel tun, wenn alle gemeinsam daran arbeiten, wenn alle gemeinsam das gleiche Ziel verfolgen. Gemeinsam, miteinander ist bei der Erntearbeit Gottes das Geheimnis. In der Einheit liegt die Kraft. Und bei uns in Niamey sehen wir viel Wachstum in der Gemeinde, nicht weil ein oder zwei Leute viel tun, sondern weil jeder ein bisschen tut. Jeder ist Botschafter, jeder ist Beter, jeder ist Arbeiter. Das ist ein bisschen die Predigtzusammenfassung jetzt. Egal, wo wir sind auf der Welt, es ist überall gleich. wenn wir wollen, dass Menschen um uns zum Glauben kommen, dann erstens sind wir von Gott abhängig, dann sind wir Botschafter, also wir vertreten Jesus bestmöglich jeden Tag. Wir sind Arbeiter mit Ausdauer und wir sind Beter. Von Gott abhängig, Botschafter, Arbeiter, Beter. Und es wird immer und überall genug Leute geben, die reif sind, zu Jesus zu kommen. Und davon gibt es garantiert noch sehr viele, auch in Barmbek und Umgebung. Und manchmal sind Leute offensichtlich reif. Manchmal muss man ihnen helfen, über einen langen Zeitraum diese Masken abzunehmen und ehrlich zu sich selbst zu sein. Aber die reife Ernte ist da. Nicht irgendwo nur in China, nicht auf den weiten Feldern in Afrika, sondern hier. Amen.